Hallo Thorsten.
Hallo Oliver.
Bevor wir mit unserem heutigen Podcast anfangen, ich habe in letzter Zeit mal wieder Zeit gefunden, Podcasts zu hören. Und dabei ist mir eine Sache aufgefallen. Eine Sache, die ich im Rahmen eines AIDA-Webinars, an denen ich regelmäßig teilnehme, gehört habe. Extrem interessant. Nein, es waren sogar zwei Dinge. Fast schon drei. Und ich weiß nicht, wie du das vielleicht bewertest. Ich fange mal mit der ersten Sache an. Die finden wir, glaube ich, beide gut. AIDA hat erkannt, dass die hohen Flugpreise scheinbar für viele echt ein Hemmnis sind, eine Kreuzfahrt zu buchen. Weil sobald du einen Flug dabei hast, wird der Preis katastrophal momentan.
Das haben sie alle erkannt. Das
ja, aber jetzt kommt es.
Ab Hamburg, ja, Bremerhaven und Warnemünde.
Natürlich. Und jetzt kommt's. AIDA möchte ab, sie waren noch nicht richtig konkret, aber vermehrt auch im Mittelmeerraum zusätzliche Zustiegsmöglichkeiten anbieten. Das heißt, gerade so Häfen in Norditalien, spanisches Festland oder Frankreich und so weiter, um Leuten zumindest aus der südlichen Deutschlandhälfte die Autoanreise zu ermöglichen und ein bisschen ähnlich wie bei MSC damit die Flexibilität der Zustiege zu erhöhen. Fand ich einen interessanten Ansatz, dass man da auch dazu geht, eben wirklich von den klassischen Zustiegshäfen so ein bisschen nicht wegzugehen, aber sie zu ergänzen.
Ja, jetzt gehen wir ganz tief rein, am Anfang schon, da lief nicht mal unser Intro. Aber pass auf, da muss ich dir tatsächlich jetzt was zu sagen. Und zwar, es ist ja so, der am besten per Zug zum Beispiel erreichbare Hafen ist sicher Marseille. Weil Frankfurt einsteigen mit dem TGV bis abends in Marseille.
Ja.
Ja, das ist super. Und ist das vielleicht eine AIDA-Retourkutsche, weil MSC plötzlich so vermehrt ab Hamburg fährt?
Ja, ich denke mal drüber nach. Aber egal, ob es eine Retourkutsche ist oder nicht, ist es auf jeden Fall ein cleverer Move.
Ja, natürlich, das auf
jeden Fall. Weil plötzlich das Thema Nordeuropa ergänzt wird durch Mittelmeerabfahrten und damit plötzlich.
Ich bin gespannt, ob sie dann die Preise auch so hoch, weil die Nordabfahrten sind ja preislich relativ weit oben angesiedelt.
Im Vergleich pro Woche.
Reisepreisen. Ja. Im Vergleich pro Woche, genau. Ja. Dann natürlich die Frage, ob sie das in Mittelmeer auch halten können, dann die höheren Preise für die nur Kreuzfahrt.
Ja, wir werden sehen.
Also
es blieb noch ein bisschen vage und ich bin gespannt, was daraus wird. Ich bin jetzt demnächst übrigens auch auf einer Expi-Veranstaltung. Also Expis sind sozusagen Reisebüro-Expedienten. Also Leute wie
Reisebüro, Reiseberater, genau.
Reiseberater von der AIDA hier in Frankfurt, wo ich ansässig bin. Und vielleicht erfahren wir da auch noch ein bisschen mehr. Mal schauen. Und das Zweite, was ich im Rahmen eines Webinars, war nicht das gleiche, glaube ich, aber ist auch egal, mitgenommen habe, man überlegt wieder hin, zu gedruckten Tickets zu gehen, die eine gewisse Wertigkeit ausstrahlen, nicht für alle, sondern quasi, wer das möchte, kann gegen vielleicht einen kleinen Aufpreis, also auch das blieb erstmal so ein bisschen vage, dann wieder so die berühmte Tickettasche mit einem Ticket und seinen Kofferanhängern. Also scheinbar ist Gästen das durchaus wichtig, irgendwas haptisch Wertiges in der Hand zu haben. Und vielleicht auch dann wieder die Möglichkeit für das eine oder andere Reisebüro, sich wieder so ein bisschen zu differenzieren, wenn man sagt, komm, das geht auf mich sozusagen und seinen Gästen damit so ein bisschen was an die Hand zu geben. Also Tickets und auch Tickettasche. Also es gibt auch bei mir immer noch Gäste, die dann auch fragen, sag mal, hast du noch so eine Tickettasche? Und also ich hätte auch nicht gedacht, dass man das noch will oder braucht, aber der ein oder andere legt scheinbar Wert drauf. Weiß nicht, wie es bei deinen Gästen ist,
Ja, also vermissen tun es sehr, sehr viele. Also ich auch persönlich fand es immer ganz schön und nett. Allerdings muss ich natürlich auch sagen, es hat natürlich auch seinen Charme, wenn man dieses ganze Papierzettel, Gefräß gar nicht braucht.
Es ist halt ein schmaler Grat zwischen Nachhaltigkeit und ich habe gern was in der Hand, ne?
Ja, ich habe gern was in der Hand. Ich gerade letztens, als ich geflogen bin, es ist immer ein komisches Gefühl, zum Flughafen zu gehen und nur seinen Ausweis dabei zu haben. Ja. Ja, du hast ja das E-Ticket, das ist ja mit deinem Namen verheiratet und das ist alles gar kein Thema, aber Also ganz oft, gehst du weg und sagst, ich habe gar nichts, ich habe da bloß irgendwelche Voucher oder irgendwie online als E-Mail bekommen.
Ja,
ja, also ich verstehe den Wunsch, dann doch hier ein Ticket zu haben oder zumindest einen Reiseplan oder ein bisschen, wo ich irgendwo vorzeigen kann, wenn ich mal gefragt werde, weil was nicht stimmt, das ist ja auch immer so eine Sache. Tickettaschen waren natürlich auch immer schön,
aber
beides seine Vor- und
Nachteile. Wenn ich jetzt so zurückdenke an die Reisen, als ich Kind war, und als es wirklich noch diese klassischen Flugtickets, ne, so mit Durchschlagspapier und so weiter gab, da war für mich als Kind, war jetzt klar, okay, jetzt kommt Urlaub, ne? Da war sozusagen die Vorfreude schon da und das gehörte für mich irgendwie zu diesem ganzen Urlaubsfeeling echt mit dazu. Ja, und ich habe die hinterher dann die Tickets auch aufbewahrt und das war dann wirklich so ein echt Teil des Andenkens auch. Ne? So ein bisschen.
Ja, natürlich. Aber ich meine, da gab es in Charterflügen aber auch noch Zeitschriften und Essen und Trinken.
Ja,
und
das stimmt
natürlich. Mit Decke bei Bedarf und mit Service vorne und hinten. Und ich meine, das sparen sie natürlich auch alle ein. Also,
ja, das ja, also ist schon...
Tickettaschen, ich finde es eine Idee tatsächlich für die es wollen, wenn die es bezahlen möchten. Ich würde aber behaupten, dass in der heutigen Zeit die Leute das nicht bezahlen möchten. Wenn es dann heißt, okay, sie kriegen die Reise 20 Euro billiger, wenn sie keine Tickettasche möchten, dann werden die Leute da drauf.
Also ich bin gespannt. Ne? Also ich weiß nicht, wann das kommen soll. Also nein, man ist in ersten Überlegungen, wobei die relativ konkret sind. Man darf gespannt sein, wie die sich dann wirklich hinterher auch in der Realität umgesetzt wiederfinden. Aber ja, also von daher, aber ich fand es trotzdem sehr interessant, dass man zumindest mal in die Richtung nachdenkt.
Ja.
Ja. Ja.
Und? Wollen wir losreiten?
Ja, dann geht's los.
Hey, ihr Leichtmatrosen! Alle Mann an Bord!
Wohin reitet man jetzt eigentlich?
Ja, ich habe mal eine Frage mitgebracht. Führt schon zu unserem Thema hin. Hattest du schon mal bei Facebook so einen richtigen Shitstorm?
Also ich persönlich als Betroffener oder mitbekommen wie andere?
Du hast irgendwas hingeschrieben und die Leute sind sofort auf dich eingebrochen. So, und auf dich rein und das kann ja nicht sein und überhaupt. Und haben alles ins Schlechte geredet, was du da irgendwie vielleicht sachlich bisschen unsauber dargestellt hast oder so.
Ich glaube, da war ich bisher vorsichtig genug im Formulieren, dass es mich noch nicht getroffen hat. Aber das klingt, als wäre es dir passiert. Erlebt,
tatsächlich. Ja, genau, ist mir schon passiert. Und zwar, ich habe sehr, sehr sachlich über ein Thema gesprochen und das steht nämlich auf unserer heutigen Agenda. Und zwar, es geht um Kinder an Bord von Kreuzfahrtschiffen. Und die Leute sind da sehr, sehr kritisch, weil man darf ja nicht sagen, dass Kinder an Bord ja nicht erwünscht sind. Das ist auch nicht so. Ja, ich habe das Einzige, was ich gesagt habe, das kann ich jetzt hier auch wiederholen, da stehe ich auch dazu.
Ich sehe schon die Kommentare.
Kein Produkt für Kinder. Ja, die dürfen sie ruhig sagen. Ich wiederhole das auch immer wieder und ich sage das auch meinen Kunden, ich sage, das ist kein Produkt für Kinder. Was nicht heißt, dass man nicht als Familie da tollen Urlaub machen kann. Nicht falsch verstehen. Aber vom Produkt selbst ist es einfach ein anderes Design. Da komme ich mal vielleicht später noch drauf, warum ich der Meinung bin. Und vielleicht kann ich heute den Podcast auch nutzen, um da einige Sachen einfach gerade zu biegen, die da beim Schreiben vielleicht auch missverstanden wurden. Und wenn vielleicht ein oder andere dann sagt, ah ja, stimmt, dann hat es ja schon seinen guten Zweck.
Deswegen ist Schreiben manchmal leicht zu, nein, es führt manchmal zu Missverständnissen. Ne? Man weiß nicht, wie Dinge wirklich formuliert, gemeint sind. Da ist vielleicht der Podcast wirklich gut. Und ja, dann lass uns doch heute über das Thema sprechen. Sind Kreuzfahrten mit Kindern ein Urlaub, der eine Option ist, ne? Also ist es der ideale Urlaub für die ganze Familie? Also
eine klare Meinung. Wir beide sagen doch
ja, natürlich.
Ja.
Aber
mit Kindern an Bord,
nichtsdestotrotz, es ist natürlich ein Thema, das man so ein bisschen von mehreren Seiten beleuchten sollte, denn so ganz, also ich meine, ich glaube, da sind wir uns auch beide wirklich einig, ohne dass wir das vorher abgesprochen haben. Ein Urlaub ohne Kinder auf dem Schiff ist ein anderer Urlaub als mit Kindern auf dem Schiff.
Definitiv.
Unabhängig von jedem Alter. Würde ich jetzt mal so unterstellen.
Und auch unabhängig von der Reederei.
Unabhängig von der Reederei. Aber ich glaube, das gilt auch für den klassischen Landurlaub. Ein Urlaub zu zweit ist nicht das gleiche wie ein Urlaub zu dritt, viert natürlich oder wie auch immer. Ne? Aber wo du gerade sagst, Shitstorm, also Social Media und so weiter, in dem Kontext, was mir ganz oft begegnet von vielen, ich will nicht sagen Unerfahrenen, weil das ist, glaube ich, gar nicht mal der Fall, sind auch wirklich vielleicht schon erfahrene Seefahrerinnen, die Frage nach, welche Route oder welches Schiff würdet ihr denn empfehlen? Und ich habe da eine eigene Meinung mit Kindern, ja, genau. Also ja, ja. Dann werden oft zwei alternative Routen vorgeschlagen oder zwei verschiedene Schiffe. Und ich sag mir immer, also für mich, ich habe es bis jetzt vermieden, das dann auch offen zu kommentieren, weil vielleicht käme dann der Shitstorm. Meine ganz persönliche Meinung ist, ich würde, und ich weiß, ich habe den Gedanken auch schon gehabt, aber ich würde im Grundsatz so eine Überlegung, welches Schiff oder welche Reise, nur sehr bedingt von dem Thema Kinder abhängig machen, sondern finde ich das Ziel spannend für die Familie. Ne? Also jetzt nicht für mich persönlich, sondern für die Familie. Und dann in zweiter Linie, welches Schiff fährt denn dahin? Und ich meine, ich hatte schon mal darüber gesprochen, wir hatten eine Reise geplant nach Island. Das wäre mit einem der Sphinx-Schiffe gewesen. Jetzt nicht unbedingt das Kinderspaßschiff schlechthin. Und auch Island vielleicht nicht unbedingt das Ziel, wo du als Kind Juhu schreist. Aber es war für uns erstmal primär die Auswahl, wo wollen wir hin? Ne? Und deswegen meine Meinung, ich würde es nicht unbedingt von Route oder Schiff abhängig machen. Wie siehst du es?
Nee. Also tatsächlich würde ich es auch nicht von Route und Schiff abhängig machen. Ich würde mal schauen, also ich muss noch einen Schritt zurück. Das kommt ja auch sehr drauf an, wie die Kinder so drauf sind. Ja? Manche brauchen viel Action und dass ihnen nicht langweilig wird. Die brauchen ein bisschen mehr, dass die Eltern für sie da sind. Andere, die gehen den ganzen Tag in den Kinderclub, da ist es völlig egal. Ja? Die stehen da total drauf, wenn sie dann da bespaßt werden von den Erzieherinnen, die da vor Ort angestellt sind und so weiter und dann sich da verdingen können. Das ist jedes Kind ist ja unterschiedlich und da muss man es, glaube ich, abholen. Da muss man sehr genau rangucken. Und dann würde ich gucken, okay, das und das funktioniert mit meinen Kindern, das und das nicht. Na? Und da ist auch das, wo ich dann damals anhaken wollte. Also zum Beispiel gerade bei TUI Cruises, man muss sich da im Klaren sein. Es gibt natürlich den Kinderclub, der auch sehr, sehr gut ist. Das sind tolle Betreuer und die machen auch ganz viel mit den Kindern. Was man aber nicht hat, man hat keinen Spielplatz, man hat keine irgendwie Zonen, wo sie sich austoben können, außer die Sporthalle, die auch zum großen Teil dann vom Gym benutzt wird für irgendwelche Cyclingkurse und so weiter. Ja. Man hat keine Wasserrutschen, man hat vielleicht noch irgendwo eine Tischtennisplatte stehen und es gibt noch auf den älteren Schiffen jetzt dann auch noch die Teens Lounge, die es jetzt auf der Relax zum Beispiel schon auch nicht mehr gibt. Ja?
Okay.
In der Teens Lounge sind dann Playstations und vielleicht noch ein Tischkicker, aber viel mehr ist das nicht. Dann gibt's jede Menge Bars und nicht jedes Kind sitzt gern mit den Eltern an der Bar und spielt da vielleicht Uno oder so. Es ist nicht so kinderfreundlich eingerichtet. Du hast auch gar nicht diese Ecken, wo du jetzt einfach mal hinhocken könntest und ein Brettspiel spielen.
Ja, aber du hast was Entscheidendes gesagt. Ne? Ich glaube, es gibt keine pauschale Antwort darauf, denn jedes Kind ist anders. Ne? Und wenn ich jetzt mal an unseren Kleinen denke, den Kids Club, den hat der von innen nur mal 5 Minuten gesehen und gesagt, hat für sich entschieden, das ist nichts für mich. Ja? Also der macht lieber das, was wir machen. Und wenn wir, das darf ich jetzt nicht so laut sagen, aber wenn wir abends im Beach Club saßen und die Band spielte, hatte der einen Riesenspaß dabei. Ne? Also und von daher.
Das ist genau das, wo ich ja drauf raus wollte. Genau. Also quasi bei manchen Kindern funktioniert das, bei unseren auch. Ja? Also meiner hat den größten Spaß. Gut, die sind jetzt dann 14, aber die haben den größten Spaß eigentlich dabei, wenn wir einfach mal nur Bingo spielen gehen, ja. Und dann sie dann die Kreuze machen können und so. Das funktioniert. Das hat auch bei uns früher immer funktioniert. Das ist kein Thema. Was ich allerdings, und das ist vielleicht das, was die Leute dann auch falsch verstanden haben, mit von wegen, das ist Kinderfeind. Nein, das ist es nicht. Es ist aber nicht für Kinder designed. Ja? Sonst wären da nämlich Spielmöglichkeiten, sonst wären da andere Möglichkeiten, dass die sich austoben können, sonst wären die Pools anders designed, dass auch die Kids da mehr Spaß haben könnten und so weiter. Und dem ist einfach, das ganze Produkt ist einfach nicht Kinderdesign. Was nicht heißt, dass sie auch nicht, dass man da nicht trotzdem Spaß haben kann zusammen. Ne?
Aber jetzt sind wir schon eigentlich tief drin im Thema. Ich würde nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ich glaube, was man aber schon sagen kann, weil die Frage ist ja, ist eine Kreuzfahrt eine perfekte Familienreise? Wir haben beide ja gesagt, vielleicht sollten wir auch noch ein bisschen drumherum packen, warum wir der Meinung sind. Also ich meine, ich sage ja immer, der Grundsatz, warum eine Kreuzfahrt für mich erstmal der perfekte Urlaub ist, und das trifft ja dann sowohl für einen Urlaub als Paar als auch als Familie zu, ich finde es relativ entspannt. Ne? Man checkt einmal ein, Koffer ausgepackt in der Kabine und hat viele Dinge zu sehen, zu erleben, egal ob an Bord oder an Land, und hat trotzdem sein schwimmendes Hotel immer bei sich. Und das ist ja schon mal auch gut, wenn man als Elternteil entspannt ist, sind die Kinder entspannt, zumindest in den meisten Fällen. Und von daher schon mal ein guter Ansatz. Und am Ende, das hast du quasi bei meinem Schiff so ein bisschen eingeschränkt, aber ich sag mal, im Grundsatz gibt es auf einem Schiff auch für Kinder eine ganze Menge zu entdecken, was wiederum den Eltern Freiraum gibt, auch mal was für sich zu tun in den meisten Fällen. Und das habe ich gerade von Gästen jetzt live mit, nicht live, sondern also im Nachgang erzählt bekommen, da wollte der Junior, jetzt muss ich lügen, ob er 11 oder 12 ist, um mal ein Foto zu machen, alleine von Bord gehen an einem Hafentag. Ergebnis, man hat ihn nicht von Bord gelassen. Das heißt, man kann als Elternteil sicher sein, das Kind ist irgendwo auf dem Schiff, auch wenn es vielleicht gerade nicht bei einem ist, aber es kommt nicht raus. Und das ist ja schon mal ein gutes Gefühl, wenn du weißt, hey, der Junior, die Tochter kann hier wirklich auf Entdeckungsreise gehen, wenn sie alt genug sind. Und sie gehen nicht verloren. Ne? Also auch wenn man vielleicht mal wirklich sagt, oh Gott, wo sind sie denn jetzt? Aber das ist ja wirklich schon Entspannung. Und von daher, glaube ich, kann man grundsätzlich schon sagen, dass eine Kreuzfahrt, und da geht es vielleicht so ein bisschen auch mit den ganzen Programmen und Annehmlichkeiten auch ein bisschen in den klassischen Cluburlaub, vielleicht wie an Land, was ja ähnlich wahrscheinlich gestrickt ist. Da bist du ja auch meistens in der abgeschlossenen Clubanlage und nicht wie in einem normalen, Anführungszeichen, Hotel, wo dann ein Hotel neben dem anderen ist, wo du quasi keinen wirklich abgeschlossenen Bereich hast. Von daher ist die Ähnlichkeit zu einem klassischen Cluburlaub, und da sind wir wieder beim Thema Clubschiff, wir hatten es schon mal thematisiert, das wäre doch mal wieder was, das Clubschiff aufleben zu lassen. Ja, glaube ich, im Grundsatz bei einem Urlaub, der wirklich für Familien geeignet ist, was nicht heißt, wie du schon sagst, dass jedes Schiff und jede Reise vielleicht für jedes Kind das Richtige ist. Ne?
Ja, so sieht es eigentlich aus. Also kann ich dir in gar nichts widersprechen, das ist alles genau richtig, das sehe ich auch so. Natürlich, du hast den Riesenvorteil auf Kreuzfahrt, das ist zwar sehr relaxed und entspannt, aber du kannst noch selbst entscheiden, wie relaxed und entspannt es denn werden soll. Du kannst jeden Tag, 7 Tage die Woche am Pool liegen, aber das Schiff ist ja jeden Tag woanders und man kann jeden Tag was Neues entdecken und sagen, okay, heute machen wir mal das, heute gehen wir mal an Land, heute machen wir mal das. Und da hast du dann doch ein bisschen mehr Freiheiten, wie wenn du jetzt irgendwo in einem Urlaubsort im Hotel und jeden Tag Strand.
So war das ist richtig.
Unser Urlaub.
Ja.
Ja, wir sind 2 Wochen nach Fuerteventura oder nach Lanzarote oder wo auch immer hin. Dann waren wir 2 Wochen im Hotel, jeden Tag an Strand, ja, und haben das quasi 2 Wochen lang wiederholt. Frühstück, Strand gehen, Abendessen.
Absolut. So kenne ich es auch.
Und genau, ja, das war halt so der klassische Pauschalurlaub, irgendwie schön ausspannen, weil hat man ja nicht viel Urlaub.
Ja,
und,
so. Ja.
Und da ist das Schiff, bietet halt deutlich mehr Möglichkeiten, sich dann doch ein bisschen aktiver die Welt anzusehen. Ich meine, das ist ja das Tolle an der Kreuzfahrt. Ja.
Aber vielleicht sollten wir genau an dem Punkt ein bisschen tiefer reingehen, weil wir haben ja hier nicht nur Zuhörerinnen und Zuhörer, Grusis, liebe Grusis, die jetzt selbst schon ganz oft an Bord waren, sondern vielleicht ja auch den einen oder anderen, die ein oder andere, die noch nie an Bord waren und vielleicht genau die Überlegung für sich haben, machen wir das mal mit der Familie, und vielleicht müssten wir mal anfangen, so ein bisschen das Angebot oder Aktivitäten für Kinder an Bord so ein bisschen mal zu beleuchten. Du hast schon ein paar Beispiele angesprochen, also Kids Club oder Wasserparks, Pools. Ich glaube, das ist was es wahrscheinlich bei jeder Reederei in unterschiedlicher, also die Wasserparks nicht, aber den Kids Club in unterschiedlicher Ausprägung gibt.
Ne?
Also
ja, Kids
ich glaube, das kann man wirklich sagen, dass selbst wenn es vielleicht jetzt ein Schiff ist, was nicht unbedingt für die Entertainment-Bereiche für Kinder berühmt, berüchtigt ist, Kids Club geht. So, und dann gibt es natürlich Schiffe, die einen riesen Wasserpark und Wasserrutschen und Kinderpools haben, wo man seine Kinder wahrscheinlich den ganzen Tag nur noch sehen wird, wenn man zumindest in warmen Fahrgebieten unterwegs ist. Und natürlich gibt es aber auch, du hast eben angesprochen, die Teenie-Lounge. Wobei mich das wirklich überrascht, dass mein Schiff die jetzt wirklich komplett, also, weil ich weiß auch von meinen Reisen, ich meine, ich war jetzt nie als Teenager an Bord und auch noch nicht mit einem Teenager, aber wenn ich mich daran erinnere, an dieser Teenie-Lounge vorbeigelaufen zu sein, gerade so am frühen Abend, da war immer was los. Ne? Und wie du schon hast, Playstation, dies und das und jenes, Karaoke-Abend, also die wurden schon genutzt. War ja Ida jetzt, wo ich es jetzt kenne. Ne?
Tatsächlich, ich habe, also es kann nur gut auch sein, vielleicht gibt es die auch noch. Das Schiff ist ja noch nicht veröffentlicht, die kompletten Pläne. Und man weiß ja von innen noch nicht alle Geheimnisse. Ja. Kann natürlich sein, dass er noch irgendwo auftaucht. Aber so in den Deckplänen, die jetzt da sind von der Mein Schiff Relax, da fehlt die Teens Lounge.
Zumindest nicht als ausgeschrieben.
Okay. Ja. Vielleicht kommt es noch, aber tatsächlich, es ist noch ein bisschen Geheimnis. Ob und wie. Und ich glaube aber, das passt auch nicht zu dem Schiff so im Großen, dass man da, weil da will man ja noch mehr relaxen, noch mehr Wohlfühlcharakter und es spricht einfach auch, es soll einfach auch andere Klientel ein bisschen ansprechen.
Da sind wir wieder bei deiner Aussage, dass es nicht als Schiff für Familien konzipiert ist. Ne?
Richtig, es ist einfach nicht das Konzept dahinter. Das macht ja nichts. Das ist ja trotzdem schön. Ne?
Deswegen dürfen Kinder trotzdem an Bord. Aber ich weiß, wo du gerade schon natürlich, Shitstorm erzählst und wo ich gerade Pools ansprach. Ich erinnere mich durchaus, dass es vor kurzem hitzige Diskussionen in der ein oder anderen Facebook-Gruppe gab, als AIDA sich bei der AIDA Cosma dazu entschieden hat, einen der vielen Poolbereiche zu einem, ich sag mal, Erwachsenenbereich, beziehungsweise erst ab 16 zu betretenen Bereich, oder war es sogar 18, ich müsste jetzt lügen, sei es drum, also auf jeden Fall nicht für kleine Kinder. Und es gab eine große Fraktion, und da waren auch genug Eltern dabei, die gesagt haben, super, endlich mal einen Bereich, wo man seine Ruhe haben kann. Und andere haben sich darüber aufgeregt, weil sie sagen, wie kann man das denn hier einschränken und so weiter. Und auch der Hinweis, dass es ja noch genug andere Pools gibt, hat nicht unbedingt zu einer Beruhigung geführt. Also da gab es wirklich die zwei großen Lager. Das hat für den anderen Shitstorm jetzt nicht gegen mich, aber insgesamt geführt.
Ja, klar.
Und ich fand es eine spannende Diskussion, ja, weil jetzt bin ich jetzt mal aus einer Elternsicht, würde ich auch sagen, ja, finde ich legitim, dass man einen Bereich sagt, hey, da gibt es kein Geschrei, keine Rumgeplansche und so weiter und so fort. Wohl wissend, dass mein Junior mit 5 den Bereich lieben würde, weil er hasst es, wenn andere Kinder in den Pool springen und er nass wird. Der würde es feiern, dass da die Kinder nicht reinspringen dürfen und wäre wahrscheinlich das ruhigste Kind ever in diesem Pool, obwohl er ihn nicht nutzen dürfte, weil er halt erst 5 ist. Ja, also ja, so viel zum Thema Shitstorm aber ja,
ich glaube, die Gemüter, die schlagen da immer relativ schnell hoch, wenn irgendwas eingeschränkt wird oder so. Aber auf dem Schiff gilt ja immer Leben und Leben lassen. Ja, man sitzt alles zusammen, alle zusammen sitzen auf einem Boot und dann muss man halt gucken, wie man miteinander klarkommt.
Genau.
Und da gehört auch eine große Portion Toleranz dazu, also sowohl für Kinder als auch für die Leute, die gerne Ruhe möchten. Und ich finde, das ist vollkommen legitim.
Absolut. Also, aber am Ende ist das ja schon sozusagen vielleicht so ein erstes kleines Zwischenfazit, wenn ich es mal ziehen darf, noch ganz am Anfang unseres Podcastes. Wenn man sozusagen den Gedanken hat, mit Kindern auf ein Schiff zu gehen, glaube ich, lohnt es sich zu gucken, was habe ich denn für Kinder und was für Bedürfnisse haben die Kinder. Ne? Also ist mein Kind todunglücklich, wenn es keine Wasserrutsche findet oder sagt es, Wasserrutsche brauche ich nicht. Ne? Also,
oder ein Spielplatz.
Oder ein Spielplatz. Ne? Also ist natürlich die Frage, inwieweit kann man das vorher, hängt vom Alter des Kindes ab, bereits mit dem Kind besprechen. Aber ansonsten, denke ich, hat man ein gutes Feeling für seine Kinder, was es zu Hause ja sonst auch macht und was es nicht tut, ne, das Kind. Also ich glaube, bei der Wahl der Reederei oder des Schiffes sollte man dann, und da sind wir wieder bei der Frage am Anfang, welche Route, welches Schiff, das kann keiner pauschal beantworten, das müssen die Eltern für sich erstmal bewerten, was brauche ich an Bord, ne? Also damit mein Kind oder meine Kinder happy und damit auch
happy sind.
Die Eltern happy genau. sind, ne?
Genau.
Happy Kinder, Kids, happy Eltern. Happy Eltern, genau. Was mich aber auch dazu bringt, jetzt haben wir schon über Kinder gesprochen, die ja natürlich schon so ein bisschen älter sind. Und eine andere Herausforderung, auch die haben wir mitgemacht, ist natürlich, wenn du mit einem wirklich Baby oder Kleinkind an Bord gehst.
Ja.
Also ich sag nur das Thema Windeln, ja, also Thema Babynahrung und so weiter und so fort. Und auch da lese ich in ganz vielen Forenbeiträgen die Frage, ja, welche Windelgrößen gibt es denn an Bord und welche Babybreie sind denn verfügbar, wo ich mir auch immer denke, naja, selbst wenn jetzt jemand antwortet, aktuell gibt es die in die Sorte von dem und dem Hersteller, das mag ja bei meiner Reise in 3 Wochen anders sein, ja, und wenn es jetzt die Windel in der Größe, keine Ahnung, 4, 5 gibt, mag die in 2 Wochen ausverkauft sein, ne, also auch das ist schwierig und ich glaube, das ist dann natürlich auch eine Herausforderung, gerade bei Flugreisen, wenn man erstmal das Ganze, ich nenne es mal Baby-Equipment, ganz allgemein, ne, mit einpacken muss.
Das kann durch relativ viel werden. Ja, also Windeln ist sowieso so ein Thema. Ich würde immer empfehlen, die eigenen Windeln oder die Windeln, die man hat, mitzunehmen. Es gibt manche Schiffe, wo es zu kaufen gibt. Auf manchen Schiffen gibt es keine Windeln zu erwerben. Ja, muss man sie an Land sich irgendwo besorgen, wenn man gerade mal Zeit hat. Was ich übrigens total toll fand, ich war ja letztens auf der Perla, zum die Perla besichtigen in Hamburg. Und da gab es tatsächlich auch eine Nische, wo dann extra für Babynahrung, da
standen dann
Gläschen. Ja. Genau, im Fuego, genau richtig. Und da gab es dann Nische mit Babyfläschchenwärmer und mit Milchpulvern und mit allem drum und dran, was dann auch die Eltern sich einfach bedienen durften. Also das war total toll.
Finde ich auch eine ganz tolle Ecke und finde ich auch schade, dass es nur auf den großen, 4 großen Schiffen gibt, aber, und auch da wieder aus eigener Erfahrung, ist halt dann schwierig, wenn du quasi bei einer 2-wöchigen Reise als Babybrei quasi dieselbe Sorte hast, dann sagt auch dein Baby nach 2 Wochen irgendwann, hab da mal was anderes für mich, ja, also auch da würde ich mich halt nicht drauf verlassen, dass es da wirklich ein abwechslungsreiches Programm gibt. Ich will das gar nicht kritisieren, ich finde das super, dass es diese Ecke gibt, aber eben selbst schon erlebt, dann hast du halt vielleicht eine Woche lang nur Alaska-Seelachs mit Reis püriert im Gläschen. Und das willst du ja auch nicht unbedingt jede Mahlzeit, ne, verfüttern. Aber einen Punkt hast du gerade eben genannt, was man dann, wenn man so eine Planung oder so eine Reise plant, vielleicht gucken kann, ist, wo ist mein Starthafen? Wie weit ist der Hafen gegebenenfalls vom nächsten Stadtzentrum entfernt, wo es vielleicht ein Geschäft gibt, wo ich mir sowas wie Windeln und Co. vor Ort kaufen kann, ne? Dass ich es eben nicht in den Koffer packen muss. Wiegt zwar jetzt nicht viel, aber nimmt halt Volumen weg ohne Ende. Und also auch das haben wir dann zum Beispiel, da war jetzt in Gran Canaria ein guter Ort, da ist ein Einkaufszentrum direkt am Hafen, da gab es einen riesen Markt, wo du Supermarkt und alles kaufen konntest, war perfekt natürlich. Ne? Also ist aber halt ein Gedanke, den man sich vorher halt mal so machen muss. Ne? Also sagen, okay, ich muss die Logistik halt vielleicht ein bisschen mehr planen, aber dann braucht es im Zweifelsfall eben auch nicht das Angebot an Bord, sondern ich muss mich halt schauen, okay, kann ich mich vor Ort eindecken? Ist ja auch eine Option.
Genau. Ne? Aber das kann man ja im Vorhinein dann, wenn man ein Schiff oder eine Tour mal sich ausgesucht hat, da kann man ja dann sehr gut gucken, was ist denn da, wo habe ich denn da Möglichkeiten, genau, wenn ich denn noch so ein kleines Kind habe. Übrigens, das ist auch so ein Thema, tatsächlich bei MSC zum Beispiel, da gibt es ja auch im Buffet-Restaurant so eine Babybrei-Ecke und so weiter. Weiß nicht, ob du das schon gesehen hattest.
Die Babybrei-Ecke habe ich nicht gesehen. Das, ich sag mal, Pendant zum Fuego bei AIDA habe ich gesehen, habe da aber auch eine Meinung zu.
Ja, das war nicht ganz so super.
Ja, also dafür, dass MSC...
Was man allerdings sagen muss...
Ja?
Ja, Entschuldigung, was man allerdings sagen muss, natürlich MSC als italienische Reederei, die eigentlich ja nicht italienisch ist, aber italienische Inhaber hat, die sind natürlich sehr, sehr kinderfreundlich.
Ja,
die Länder so allgemein. Ja, also da Kinder dürfen da quasi alles und da geht auch nichts drüber, Kinder sind das Tollste und da sind die schon weit vorne, muss man auch sagen.
Das definitiv. Und auch gerade was sozusagen jetzt, und das ist mal losgelöst vom Alter, wirklich vom Kleinkind bis zum Teenie-Alter. Ich kann jetzt wieder nur von der Euribia sprechen, auf der ich ja war, wie du auch. Ja. Fand ich sensationell, also super. Mhm. Was aber eben in diesem, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Kinderrestaurant, an Essen angeboten worden ist. Das fand ich dafür, dass es wirklich so eine familienfreundliche Reederei, so ein familienfreundliches Produkt ist. Da war ich wirklich ein bisschen überrascht. Das fand ich schwach. Also da finde ich sozusagen, jetzt komme ich wieder zu AIDA, das Fuego-Restaurant, wo es eben auch ein abgesenktes Buffet gibt, wo auch kleine Kinder sich eben selbst nehmen können und so weiter. Das fand ich wesentlich besser und hat mich eben wirklich überrascht, weil ich bei der MSC an dem Punkt Thema Kinder wirklich ein bisschen mehr erwartet hätte an der Stelle. Aber ansonsten, also nur auf das Restaurant bezogen, ansonsten war das Angebot, Thema Wasserrutschen und so weiter, sensationell, ne?
Also, ja, natürlich. Also ich bin ja demnächst auf der Seaside, dann werde ich berichten, ich werde es mir mal anschauen.
Ich bin gespannt, also ob dieser eine Eindruck sozusagen täuscht oder ob das ein, sag ich mal, größeres Thema ist. Aber ja.
Also tatsächlich Seeräuberbuffet, weil du das gerade angesprochen hast, gibt es bei TUI Cruises übrigens auch. Also Baby-Ecke, Baby-Glas-Ecke habe ich noch keine entdeckt und so, also die Stadt eigentlich bei AIDA schon deutlich.
Ja, wobei auf den Sphinx-Schiffen gibt es ja diese Ecke, wie gesagt, so auch nicht. Da ist dann im normalen Buffet-Restaurant, muss ich eben danach fragen und bekommen die Sachen gegebenenfalls schon auch.
Ich glaube, so ist es bei TUI dann auch.
Oder sie pürieren einem halt dann vielleicht so ein bisschen oder machen einem was zusammen. Also das geht schon, aber bei den großen Schiffen ist es halt einfach, du kannst selbst hin und einfach nehmen. Das ist natürlich einfach komfortabel, muss man einfach so sagen. Ne? Also,
aber wie gesagt, im Buffet-Restaurant, die Piraten, das Piratenbuffet, das ist auch sehr beliebt bei den Erwachsenen, dass die mal was stibitzen, wenn es mal ein Stäbchen oder so gibt. Aber es ist ganz toll. Also das ist auch ganz schön gemacht, muss man auch sagen. Also nicht immer nur schlecht sagen. Tatsächlich, das haben sie auch.
Genau. Was man natürlich, wenn man sich sozusagen dann für den Urlaub auf See mit Kindern entscheidet, auch vielleicht noch ein bisschen bedenken oder überdenken muss, okay, was für eine Kabine oder beziehungsweise Kabinen, wenn ich mehrere Kinder habe. Ich meine, da gibt ja die Varianten, manche Reedereien bieten Familienkabinen an, ne? Also mein Schiff, glaube ich, zum Beispiel sogar.
Haben die
oder ist vielleicht eine Kabine mit einer Verbindungstür eine Option, dass ich sagen kann, hey, ich habe zwar nicht das Geld für eine Suite, aber ich habe trotzdem Platz mit zwei zusammenliegenden Kabinen. Oder wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, vielleicht dann die Eltern die Balkonkabine und die Kinder eine gegenüberliegende Innenkabine. Also solche Gedanken helfen sicherlich auch, um so ein bisschen für sich zu überlegen, okay, wie macht man es? Muss einfach überdacht werden, ne? Also es ist
Das auf jeden Fall. Und dann da würde ich auch das ganz individuell mit meinem Reiseberater dann auch besprechen, auf jeden Fall, der dann da über die Kabinen mir noch ein bisschen genauer erzählt, weil es gibt so viele Kabinentypen, da muss man gucken. Es gibt viele Kabinentypen, die auch nur eine Dreierbelegung zulassen. Da ist man mit zwei Kindern dann schon aufgeschmissen. Ich aus persönlicher Erfahrung, ich habe zwei Söhne, wie gesagt, die sind jetzt inzwischen 14, wir waren auch schon länger mit denen unterwegs. Jetzt wird es langsam mit 14, jetzt kommen sie auch schon so in die Größe und sind schon größer wie Mama und so. Da gibt's jetzt schon. Da ist jetzt eine Viererbelegung auch in der Balkonkabine schon kuschelig.
Also das, da ist halt die Frage, wie viel Zeit man auf der Kabine wirklich verbringt. Ne? Also ich persönlich bin jetzt jemand, für mich ist die Kabine ein Ort, an dem ich schlafe und mich frisch mache. Und ansonsten bin ich gern einfach auf dem Schiff, ne, unterwegs. Ne? Also, und zum reinen Schlafen, da finde ich, geht es wahrscheinlich sogar noch. Wenn du jetzt die Zeit auf der Kabine verbringen möchtest, tagsüber zu viert, dann wird es wahrscheinlich wirklich kuschelig, ne?
Ja, da geht, ich meine, man muss es so sehen. Also man hat natürlich auch viermal Gepäck anstatt nur zweimal, wenn man alleine wäre. Ja,
das stimmt.
Balkonkabine muss jetzt nicht sein, also ich bin da sowieso, Balkonkabine vom Platz her ist auch nicht größer als eine Außenkabine oder eine Innenkabine. Die Kabinengrößen sind eigentlich von Quadratmetern fast alle gleich. Ich persönlich habe gerne Balkonkabine, weil ich gerne abends noch draußen sitze oder auch morgens mal und schaue einfach raus aufs Meer. Das ist mir sehr wichtig. Oder ich beobachte einfach, wenn man dann mal gerade von wieder an Land gekommen ist, dann stehe ich auch mal gerne auf dem Balkon und gucke einfach mal das Treiben am Hafen zu. Das ist auch sehr, sehr erholsam. Ich finde das, da kann ich mich einfach, also der typische Städter, der
man kann halt noch mal,
genau.
Das ist ein anderer Eindruck. Deswegen,
aber da sind wir jetzt wieder beim Thema, jeder muss individuell für sich wissen, was er braucht. Zu dem Thema eins gesagt, wenn man drei Kinder hat, ab dem Moment wird eine Kreuzfahrt kompliziert und teuer.
Ja, also es sei denn.
Es gibt natürlich die Familienkabinen, wo man die Möglichkeit hat, mit einer Fünfer- oder Sechser-Belegung tatsächlich reinzugehen. Die sind eigentlich fast immer ausgebucht. Da muss man sehr früh dran sein, wenn die Logbücher rauskommen, relativ schnell buchen. Zumindest bei TUI Cruises ist das so, da weiß ich es zu 100%. Und dann ist es natürlich so, ja, eine Suite, wenn man sie sich leisten kann, geht natürlich immer.
Klar.
Ja, wenn man sie sich leisten möchte, geht das auch immer, ja. Aber tatsächlich zu fünft, also mit
drei ist schwierig. Kindern
oder auch vier, wird es schon deutlich schwieriger.
Definitiv. Und aufwendiger. Definitiv. Also ich habe es gerade selbst eben bei Kunden gemerkt, die auch eine Fünferkabine für eine Norwegenreise im Auge hatten. Und ja, als ich quasi die Tage buchen wollte, war Fünferbelegung schon nicht mehr möglich, und wir reden von Mitte nächsten Jahres, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie jetzt
überhaupt ist, die Buchungszahlen für nächstes Jahr sind brutal. Also
das und von daher, aber wo du gerade persönliche Erfahrung und Balkonkabine, kleine Anekdote aus meiner Kreuzfahrtvergangenheit, also wenn man mit kleinen Kindern reist und ich sage jetzt mal so 2, 3, 4, liebe Eltern, mach die Kabinentür zu. Denn ich habe nicht die Sorge, dass unser Junior da runtergesprungen wäre. Das mag vielleicht für manche Eltern eine Sorge sein. Nein.
Balkontür.
Ja, was habe ich gesagt?
Ja, weil du Kabinentür gesagt
hast. Also Entschuldigung, nein, ich meinte die Balkontür. Ja. Mein Junior hat es geschafft, noch vor dem Ablegen im Hafen von Kiel sich mein Handy vom Schreibtisch zu schnappen, und er fand es super lustig, das über die Reling zu schmeißen.
Oh.
Genau. Es ist dann ungefähr 8 oder 9 Decks weiter unten aufgeschlagen. Es sah noch besser aus, als ich es erwartet hätte. Die Leute, die da unten standen, waren ein bisschen blass im Gesicht, als das Telefon vor ihnen runterfiel. Aber es ging natürlich nicht mehr, ne? Also da habe ich jetzt gelernt, Türen zu.
Die haben auch immer einen extra Kindersicherungsriegel.
Ja, der aber leider nur funktioniert, wenn die Tür ganz zu ist, zumindest bei AIDA. Ich hätte gern so eine Funktion, wo du auch so einen Spalt offen lassen kannst und dann verriegeln. Das wäre ein Traum.
Oh, die wollen viele.
Ja.
Diese Funktion wollen ganz, ganz viele Leute.
Das wäre natürlich super, also aber nein.
Frische Luft.
Mhm. Also jetzt mal ganz Spaß beiseite. Also bei kleinen Kindern ist natürlich Balkon, da muss man schon ein Auge drauf haben. Und natürlich bieten dann irgendwelche Liegestühle oder Stühle oder Tischchen, die draußen stehen, halt schon, gerade bei kleinen Kindern, Gefahrenpotenzial. Man muss es einfach im Auge halten, ne? Das ist schon wichtig. Wenn man
auch so ein Punkt für die noch nie vielleicht auf Kreuzfahrt waren, ganz wichtiger Infopunkt vielleicht auch, wenn eure Kinder gerne klettern, immer dabei bleiben.
Weil absolut.
Klettern ist auf den Schiffen gar nicht gern gesehen. Da ist man schneller von Bord, wie man gucken kann.
Ja.
Wenn man irgendwo hochklettert, da verstehen die keinen Spaß.
Sei denn, es ist im Klettergarten, wenn das Schiff sowas anbietet.
Klettergarten natürlich, ja. Aber so ansonsten auf den Reling rumklettern oder wenn irgendwo, das ist gar nicht gern gesehen.
Das hat mich ja überrascht. Also bei der AIDA findest du eigentlich kaum auf einem Außendeck die Möglichkeit, an der Reling irgendwo hochzusteigen. Da ist ganz viel verglast, relativ hoch. Ja, bei MSC hat mich das überrascht. Da war das nicht so. Da gab es wenige Bereiche, aber es gab einige, wo du wirklich eine Reling hattest und es dann wirklich hinter der Reling nichts mehr gab. Oder da wärst du dann wirklich im Meer. Also fand ich überraschend, von daher, aber okay, ist jetzt wirklich wieder zu dem Punkt, man muss seine Kinder kennen, und wenn man weiß, wie sie unterwegs sind, dann sollte man das einfach im Hinterkopf behalten und entsprechend ein Auge drauf haben. Ne? Also das ist halt ganz wichtig. Also
dann kommen wir vielleicht noch jetzt krasse Überleitung, aber weil mir gerade einfällt, dass wir es nicht vergessen, bevor wir wieder einen Podcast nachher beenden. Wir haben es nicht angesprochen.
Und es fällt uns wieder ein
hinterher. Entertainment für Kinder
an Bord. Oh ja.
Entertainment. Es gibt ja an Bord ganz viel Entertainment von, ich glaube, AIDA macht gerne so Spielshows nach oder hier gerade im Theatrium, dass da irgendwelche Artistenshows und so weiter dann da geboten werden.
Ja. Natürlich, und es gibt auf den, jetzt muss ich wieder lügen, zumindest mal auf, glaube ich, Nova und Cosma, auch so eine kleine Parade mit den AIDA-Clubbies, einmal während der Reise, wo dann wirklich hier für die Kinder wirklich was geboten ist. Und ja, ich glaube, es wird auch, wie gesagt, ich kann es jetzt nur vom Hören sagen, weil unser Kleiner eben nicht in den Kids-Club geht, auch teilweise dann so kleine Shows einstudiert über die Reise, die dann am Ende im Theatrium auch aufgeführt werden. Also ja, da ist natürlich ganz, ganz viel geboten, ne? Und sicherlich wieder da der Punkt, bei der einen Reederei mehr, bei der anderen Reederei weniger. Aber im Grunde, ich glaube, wenn einem als Kind auf einem Kreuzfahrtschiff langweilig wird, dann weiß ich auch nicht. Ich wüsste nicht, wie es funktionieren soll. Also ich hätte auch als kleines Kind, glaube ich, meinen Spaß da gehabt, ne? Es ist ja,
ja, das ist ja alles auch aufregend, das
ja. Schiff
und überhaupt das Ganze drumrum, was man so nicht kennt. Und dann muss man zur Sicherheitsüberprüfung und dann muss man, oder zur Sicherheitseinweisung und dann muss man, dann kommt dauernd Durchsagen von irgendjemandem und so. Natürlich, das ist ja aufregend, ja.
Und ich meine, da sind wir bei dem Punkt, ich meine, jetzt ist es wieder kein Maßstab für alle, aber wenn ich an unseren Kleinen denke, der liebt es einfach an der Poolbar zu sitzen und seinen Cocktail, also alkoholfrei natürlich, ne, in der Hand zu haben und wirklich mit seinen 5 Jahren da zu sitzen und dann einen Cocktail zu schlürfen und sich alles anzuschauen. Ne? Also das ist, also ja, manchmal sind die Dinge, die wir Erwachsenen gerne tun, auch für die Kinder gar nicht so das Falsche, ne? Die lieben es genauso. Und
trotzdem würde ich quasi auch jedem empfehlen, nehmt halt irgendwas mit, wo man sich auch mal beschäftigen kann. Wir haben wahnsinnig gern, spielen wir gerne Karten oder Würfelspiele, wobei sich am Schiff inzwischen Würfelspiele etabliert haben, denn Karten fliegen auch mal gern weg bei Wind. Zumindest für den Innenbereich, für den Außenbereich. Das geht immer gut, dass man mal einen Kniffel spielt oder sowas, dann sind die Kinder auch mal beschäftigt, nochmal eine halbe Stunde.
Wobei, da wäre jetzt meine Frage, also bei AIDA ist es so, du bekommst im Four Elements, das ist ja der Bereich hinten im Schiff, eine riesige Auswahl an Spielen zum Leihen. Also wirklich riesige Auswahl, also Brettspiele, Kartenspiele, Würfelspiele, alles Mögliche. Kostet auch nichts, also wird eine Kaution verlangt, aber das ist ja okay. Wie ist es bei meinem Schiff?
Also bei TUI, mein Schiff, ist es natürlich so, da gibt es auch Spiele auszuleihen in der Teens Lounge. Ja, so richtig viele, boah, das könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, welche. Ich habe dann immer so ein bisschen das Problem, dass man kaum einen Platz findet, weil die Tische relativ klein sind in den Bars. Größere Tische, wo man gut spielen kann, boah, müsste ich jetzt überlegen, wo man da hin könnte auf einem TUI großes Schiff. Vielleicht in die Himmel-Meer-Lounge, aber da soll ja ruhig sein, da soll man leise sich verhalten. Das ist eigentlich eher so ein Ruhepol. Gute Frage.
Wobei ich sagen muss, also jetzt für AIDA, da finde ich, gibt es tagsüber genug Möglichkeiten, also Ecken, wo du wirklich auch Spiele spielen kannst, weil es sei es im Four Elements selbst oder aber auch in Bars, also jetzt, wenn ich jetzt mal an das French Kiss, an die Bar dazu denke, die ist tagsüber ja kaum genutzt. Da gibt es genug Tische. Bei den Sphinx-Schiffen gibt es die AIDA Lounge. Die ist jetzt zumindest noch vor dem Umbau ein Bereich gewesen. Unter der Brücke vorne raus, da ist nichts, ne? Also ja, da ist wirklich Ruhe und so weiter. Da haben wir früher dann immer unsere Spiele gemacht. Und also ich glaube, den Platz findet man, wenn man es möchte. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Aber ja, also die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall und viele wissen es auch nicht. Und man muss die Spiele, klar, ein Kartenspiel kann man mal einpacken, das ist jetzt, nimmt ja nicht viel Platz weg, aber man bekommt da wirklich auch große Brettspiele und das ist schon ganz gut. Ja, aber du warst bei Entertainment, da fällt mir noch ein Thema ein, das ist mir auch jetzt kürzlich das erste Mal aufgefallen. Es gibt zumindest bei AIDA auch wirklich speziell organisierte Teens-Ausflüge, wo dann wirklich die Teenager ohne Eltern als Gruppe alleine irgendwas unternehmen. Fand ich auch gut. Ich weiß nicht, wie es genutzt wird, ob das gut, aber ja, also auch das gibt's. Ne? Oder generell familiengerechte also
Ausflüge. Wenn sich dann da Gruppen finden, wo dann die Teens dann mit sich unterwegs sein können, sagen, hey, da wollen wir das so und so machen. Warum auch nicht? Das finde ich auch eine gute Idee. Ja. Noch abzuschweifen, Entertainment wollte ich noch was zu sagen. Gerade jetzt weiß jetzt nicht, wie es bei AIDA ist, aber bei TUI Cruises gibt es dann durchaus auch mal Entertainment-Punkte im Theater, die vielleicht nicht ganz kindgerecht sind. Also ich sag mal, so eine Travestie-Show ist ja immer lustig,
ja,
aber manchmal auch sehr schlüpfrig. Und ich finde, manche Sachen sind dann doch ein bisschen drüber für Kinder. Ja? Das müsste ich jetzt nicht mit meinen Kindern sehen. Das sollte man sich dann vielleicht an Bord mal durchfragen. Mensch, ist das was für dich?
Wobei ich das noch nicht zu Urzeiten gesehen habe, jetzt bei AIDA, wo ich sage, da ist das klassische kleine Kind noch wach, beziehungsweise die dann wach sind, sind dann auch schon in einem Alter, wo man sagt, ja, ist okay. Also wäre mir jetzt nicht aufgefallen, doch. Beziehungsweise...
Bei TUI doch. Okay. Bei TUI würde ich das schon so machen. Also da würde ich schon sagen, ein kleines Kind, und ich bin mir nicht sicher, würde ich eher erstmal nachfragen, ist das was für Kids oder eher nicht? Weil da habe ich schon Sachen gesehen, wo ich sage, ob ich das mit meinen Kindern angucken wollen, wenn sie dann... Also,
beziehungsweise zumindest Alter, auf...
War es schon grenzwertig.
Okay. Nee, zumindest auf der Ida Perla, Ida Prima, gibt es dann die schlüpfrigen Programme sowieso in der Night Flight Bar, die ja dann sowieso abends erst aufmacht und auch ein geschlossener Raum für sich ist. Also das ist dann wirklich nochmal separat. Aber ja, ich stimme dir zu, nicht jedes Entertainment-Programm ist Kinder geeignet oder kindgerecht, aber da muss man auch fairerweise sagen, die Erwartungshaltung hätte ich jetzt auch als Elternteil nicht, dass jeder Programmpunkt auf dem Schiff kindgerecht ist.
Ja, aber es muss für jeden was dabei sein. Da, ne? Weißt du, das ist das Problem, was ich damit, was ich sagen will. Es steht dann zumindest auf dem Programm nicht, oh, das ist vielleicht nichts für Kinder. Man hätte da, also, weißt du, das ist auch wieder das, was ich sage, hey, kinderfreundliche Entertainment, da schreibe ich es dann ins Tagesprogramm rein. Ah, Achtung, vielleicht FSK 12 oder FSK 14 oder sowas, weißt
du? Das wäre ja mal ein Vorschlag. Ich verstehe, was du meinst, also,
So eine kleine Vorwarnung wäre da manchmal gut, weil wir hatten das tatsächlich schon gerade eben Travestie-Künstler. Es ging schon derb zur Sache. Und dann war bloß, ach, wer bist du? Der Künstler hat es dann, oder die Künstlerin hat es dann im Publikum gesehen, fragt dann das Kind, ja, wie alt bist du? 7? Ach, da müssen dir deine Eltern dann nachher relativ viel erklären. Ja, war dann, ja, also ich hätte es jetzt dann auch grenzwertig
gefunden. Ja, in der Tat. Wobei man, glaube ich, das ist noch ein guter Hinweis, der mir jetzt so einfällt. Natürlich unterscheiden sich die Angebote und ich spreche jetzt wieder Ida, würde aber sicherlich unterstellen, das ist bei anderen Reedereien nicht anders, in den Ferienzeiten nochmal von denen außerhalb der Ferien. Also das Angebot für Kinder und Teens ist sicherlich in den Schulferien oder sobald in den meisten Bundesländern Ferien sind, um ein Vielfaches größer, als wenn ich halt außerhalb der Ferienzeiten fahre. Also dann muss ich mir einfach bewusst sein, dass dann für Kinder sicherlich weniger Organisiertes geboten wird. Ne? Also ist sicherlich ein wichtiger Hinweis.
Außerhalb der Ferienzeiten kann man sich ja auch relativ sicher sein, dass meistens nur entweder ganz, ganz kleine Kinder dabei sind oder eben noch keine Schulpflichtigen, weil Schulpflichtige werden wenige an Bord sein
in der Zeit. Wahrscheinlich schon. Ja, aus dem Kindergarten und rausnehmen, ein Kind ist sicherlich einfacher, als mal aus der Schule rauszunehmen. Definitiv.
Ja, ja. Richtig.
Ja, aber das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Und was man natürlich vielleicht auch gucken kann, wenn man dann sich für eine Reise interessiert, und das ist ein Punkt, der ist natürlich wenig planbar, fällt mir jetzt aber gerade auf, weil natürlich AIDA gerade so eine Aktion macht, dass natürlich Kinder bis 16 aktuell für Reisen in einem bestimmten Zeitraum nichts zahlen. Ne? Ich meine, jetzt zahlen sie auch unter normalen Umständen jetzt nicht so viel. Ich meine, das macht es dann wieder attraktiv unter Umständen, eine Schiffsreise für Familien, da die Kinder zumindest in der Kabine der Eltern einen sehr überschaubaren Betrag meistens zahlen. Ne? Also ich weiß nicht, es sind um die 200 Euro plus minus, je nachdem, wie lang die Reise ist und wohin es geht, pro Kind. Und wenn man guckt, was man dafür bekommt, ne? Ich meine, das Kind isst ja genauso mit und so weiter, finde ich das einen fairen Preis. Ich weiß nicht, das kannst du vielleicht besser beantworten, wie es bei Pauschalurlauben an Land ist, ob das ähnliche Preise sind, wenn Kinder mit im Hotelzimmer der Eltern sind.
Mal so, mal so.
Kommt drauf an.
Es kommt drauf an, auf den Anbieter. Manche Anbieter haben noch sehr gute Kindertarife, wo dann die Kinder bis zum gewissen Preis nur 50% zahlen oder weniger bezahlen.
Ja. Aber auch 50% wären ja eine ganz, ist ja schon eine Ordnung. Also ist ja schon,
und bei anderen ist es dann einfach die Dreierbelegung, die günstig ist. Oder da muss man wirklich, also so pauschal kann man das gar nicht beantworten. Ich denke auch, mit Kindern im Urlaub auf jeden Fall. Ja? Vor allem die Kinder lernen auf einem Urlaub, gerade auch auf so einer Schiffsreise oder wenn sie irgendwo eine Stadt mal kennenlernen oder irgendwas, die lernen da viel mehr, als sie in einem Jahr Schule lernen können zum Teil.
Wenn das definitiv.
Trips oder sowas machen.
Ja.
Es ist Wahnsinn, die saugen das auf wie ein Schwamm. Und
jetzt auch mal hier mein Votum auch für Reisen mit kleinen Kindern an Bord. Also ich nehme jetzt wieder meinen aktuell Fünfjährigen, aber die erste Schiffsreise hat er gemacht mit, jetzt müsste ich lügen, er war glaube ich gerade so 2 oder kurz bevor 2 zu werden. Und meine Wahrnehmung ist, der hat bei jeder Reise danach wirklich einen Sprung gemacht, weil er wirklich viel aufgesaugt hat. Ne? Also sei es sogar manchmal eine Sprache, ne? Er wollte dann mit den Housekeeping-Leuten sprechen, da haben wir ihm Good Morning, Good Night und so weiter beigebracht. Mhm. Und das fand er total toll. Ja, einfach so ein bisschen dieses mal selbst Dinge machen dürfen, ne? Am Buffet sich selber das Essen holen zu können und so weiter. Also das sind schon Dinge, ich glaube, die für Kinder echt eine ganz, ganz tolle Erfahrung einfach sind, ne? In einem eben geschützten Bereich. Ne? Du bist halt wieder an Bord und weißt, da ist das Kind gut aufgehoben. Ja. Jetzt habe ich auf meiner Liste noch ein Thema und da kommen wir jetzt eigentlich genau zu dem Punkt, den du zum Einstieg deines Shitstorms sozusagen gemacht hast. Welche Reedereien sind denn jetzt besonders familienfreundlich? Und eigentlich widerspricht sich die Frage so ein bisschen dem, was ich vorhin gesagt habe, dass es eigentlich am Ende nicht die Reederei oder das Schiff oder die Route gibt, sondern das sehr individuell ist. Aber natürlich gibt es Unterschiede bei den Reedereien. Sagen wir es mal so.
Also ich sag mal so rum, wenn man jetzt die amerikanischen Reedereien, die internationalen großen Player anschaut, die haben ja an Bord ganze Vergnügungsparks. Ja, da gibt es Kartbahnen an Bord, genau. Da gibt es Achterbahnen an Bord. Die haben Wasserrutschen noch und nöcher. Bei AIDA gibt es einen Lazy River, habe ich gesehen.
Ja, und, wobei das jetzt im Vergleich zu dem, was du eben genannt hast, den amerikanischen, das würde ich jetzt nicht in dieselbe Liga mit einordnen.
Ja, aber trotzdem, also ist trotzdem schon Wahnsinn, ja, was es da jetzt, also ich glaube, da gibt es nichts, was es nicht gibt, auch MSC. Die haben einen Formel-1-Simulator und eine Bowlingbahn mit an Bord und alles.
Absolut.
Also es gibt schon wahnsinnig viel und ich glaube, jedes Kind, das sich in einem Vergnügungspark wohlfühlt, wird sich an Bord von so einem Schiff auch immer gut fühlen. Also das ist ja quasi...
Also die amerikanischen, da gebe ich dir recht und ich meine, du hast eben gesagt, Royal Caribbean oder auch NCL, was mir NCL, manchmal zu kurz kommt und das habe ich gar nicht so auf dem Schirm, jetzt erst vor kurzem wieder, Disney... Ne? Also mit ihren
Disney, eigenen. Disney, definitiv, ja, klar, ne? Natürlich.
Wobei man sagen muss, was ich so gelesen habe, die Disney-Reisen sind jetzt vom Preis her schon auch, aber das trifft schon die ganzen amerikanischen Schiffe eher zu, natürlich eher im etwas.
Ja, Disney hat Disney-Preise.
Okay, also passt sozusagen zu den Entertainment-Parks.
Aber Moment, beim Thema Disney. Ich will mich immer noch beim Herrn Mack bewerben. Ich würde gerne das Europa-Pike-Schiff designen. Die Europa-Pike-Cruise-Line.
Also wir haben es, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir es schon versendet haben oder noch nicht. Ja. Aber ich meine, dass das Konzept Vergnügungspark auf dem Wasser funktioniert. Ich glaube, die Amerikaner würden ihre Schiffe nicht so bauen, wenn es nicht funktionieren würde. Die Frage ist natürlich, funktioniert es für den europäischen Markt? Wenn ich jetzt mal so rumgucke.
Wenn das jemand kann, dann der Europapark.
Ja, na sicher. Aber die Frage ist sozusagen das Klientel, wenn es in Urlaub geht, will es den schwimmenden Vergnügungspark haben? Denn zumindest bei meinen Kunden hat noch keiner nach den großen amerikanischen Reedereien gefragt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Haben, ja. Ich meine, gut, das ist natürlich deren Anteil in Deutschland generell extrem niedrig, ja, im Vergleich zu den, sag ich mal, großen 2, Klammer vielleicht 3 oder 4, wenn ich jetzt MSC und Costa noch mit hinzunehme, aber selbst Costa ist schon im Vergleich
im deutschen Markt fast keine Rolle.
Keine Rolle, ne? Wobei ich auch da, aber jetzt weiche ich mal vom Thema ab, es gar nicht so verstehe, weil ich das Produkt eigentlich auch gut finde. Aber ja, also die amerikanischen Schiffe, ich meine, der Amerikaner, wenn man mal so pauschal sein darf, der ist natürlich, der mag Show, ne? Der mag Entertainment. Wahrscheinlich könnten die Schiffe eine Woche im Kreis fahren, ohne auch nur einmal irgendwo anzuhalten. Und die würden sagen, war super. Ja, also, weil das Schiff das Ziel ist am Ende. Und ich meine, das sieht man ja auch ein bisschen daran, dass viele amerikanische Reedereien auf ihren, ich sag mal, durchdesignten Inseln, die jetzt nicht irgendwie natürlichen Ursprungs sind, sondern einfach wirklich hingebaut worden sind, Stops machen und die Amerikaner im Großen und Ganzen ganz pauschal und ein bisschen vorurteilsbehaftet wahrscheinlich weniger an Kultur und solchen Dingen interessiert sind, als jetzt vielleicht der Durchschnittseuropäer.
Ich glaube, da könnten wir eine ganze Folge drüber machen. Wie ticken denn die internationalen Gäste unterschiedlich? Ja,
dann kassieren wir unseren Shitstorm.
Ein ganz großes Thema. Ja, ja, dann kassieren wir unser. Ja, genau, quasi. Aber das ist ja quasi schon allein schon das Thema mit der neuen Relax, aber ich will jetzt nicht abschweifen.
Ja. Das Thema Internationalisierung, ne?
TUI Internationalisierung, ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Ja, ja. Vielleicht machen wir da doch mal was drüber. Ne?
Also ich schreibe es ins Logbuch. Ja, wir hatten ja unser Logbuch, da kommt es rein. Genau. Ja, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich bei den Reedereien Unterschiede. Aber wie gesagt, es ist am Ende eine Frage, wie sind die Kinder drauf oder das Kind drauf? Welche Erwartungshaltung ist da? Und ich muss mich einfach im Vorfeld informieren. Und da hilft sicherlich, wenn man den oder die Reiseberaterin des Vertrauens einfach kontaktiert und einfach mal sagt, hey, welche Möglichkeiten gibt es denn? Ne? Also klar. Das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Ne? Und vielleicht ist ja dann vielleicht eine Reise sogar mit Disney oder Royal Caribbean oder wem auch immer eine echte Option, wenn man sagt, hey, ich möchte mal so einen Freizeitpark auf dem Wasser ausprobieren. Und ich bin ganz ehrlich, sehen würde ich es schon auch gern mal, auch wenn ich im Vorfeld vermutlich davon überzeugt bin, dass es jetzt für mich nicht der klassische Urlaub wäre.
Nicht dein Produkt.
Nicht mein Produkt, aber als Produkt trotzdem hochspannend, interessant und um es mal gesehen zu haben, dennoch wirklich mal sehenswert, aber ja, vermutlich fahren wir mit den großen Deutschen tendenziell besser. Also wir jetzt für uns, meine Familie, ne? Also für mich ganz individuell. Ja. Aber das heißt, gibt es sowas wie ein Fazit für dich zu deiner Ursprungsthese? Oder du hast gesagt, du wolltest ein bisschen mit dem Shitstorm so ein bisschen aufräumen, so ein bisschen klarstellen. Gibt es denn Punkte, also, die du noch...
Wie gesagt, ich bleibe bei meiner These und ich bleibe auch bei meiner Behauptung, dass TUI Cruises zum Beispiel jetzt, weil für die kann ich halt am besten sprechen, weil ich mit denen am öftesten unterwegs war, am meisten unterwegs war. Das ist kein Produkt, das für Kinder designt ist. Was will ich damit sagen? Das ist auch so ein Thema, ja. Man kann auch mit einem Ferrari Testarossa meinetwegen quer durchs Gelände schüsseln oder man kann mit dem Offroad irgendwo in die Wüste fahren, macht aber keinen Sinn, weil das Auto dafür nicht gebaut ist. Es kann aber trotzdem Spaß machen. Ja?
Also, genau. Und es ist trotzdem ein schönes Auto, ne? Also,
und es ist trotzdem ein schönes Auto. Es kann auch wahnsinnig Spaß machen, aber das Auto ist alles als dafür gebaut, nicht auch auf einer Straße zu fahren. Ja, ja?
Aber das ist ein schöner Vergleich.
Und genau so meine ich das eben da auch, ja. Also das Produkt ist nicht dafür gemacht, dass da Familien mit unterwegs sein sollen. Aber sie machen natürlich auch Werbung. Das Marketing läuft natürlich da auch mal manchmal zuwider. Die machen sprechen natürlich auch Familien an. Alles gut, ja.
Wobei ich das bei meinem Schiff
ja auch Spaß,
noch
ja
nicht so wahrgenommen habe. Also wenn ich jetzt an der AIDA Werbung oder Marketingmaßnahmen, da ist natürlich Familie schon ein Punkt, ne, ganz klar.
Viel mehr an. Ja,
bei meinem Schiff, da sehe ich eher so die Ehepaare Arm in Arm auf den Katalogen und so weiter und so fort. Ja. Also da hätte ich jetzt irgendwelche Familien.
Auch den einen oder anderen. Auch die eine oder andere Werbung, die dann an Familien, aber okay. Das ist nicht so gezielt, wie es jetzt AIDA zum Beispiel tut, also tatsächlich, ja, aber da beziehen sich dann auch die Leute schon drauf, oh, aber sie machen doch Werbung mit Familienurlaub und überhaupt nicht. Ich sage, ja, aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Ist ja alles gut, aber es bleibt kein Familienprodukt. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Kinder, ich möchte ein bisschen, oder auch kleinere Kinder und ich möchte da mit einer Familie unterwegs sein, dann gönne ich meinen Kindern zum Beispiel, die werden bei Wasserrutschen ausgeflippt, ja, auf dem Schiff. Die kennen es nicht, die waren noch nie auf einem Schiff mit einer Wasserrutsche. Aber wenn die das sehen würden, die wären da happy, ja. Da hätte ich die vor, also jetzt vielleicht eher nicht mehr, jetzt ist eher dann die Abendsdisco, die Jugenddisco interessant, aber
ja.
Wenn die dann jetzt damals, als wir angefangen haben mit der Kreuzfahrerei, wenn die Wasserrutschen gehabt sind, die wären ausgeflippt, ja.
Aber ja,
haben sie halt nicht gekannt. Ne?
Wobei ich auch sagen muss, es muss ja auch nicht, und ich mag dieses Wort Produkt ja eigentlich nicht, ich nenne es mal Erlebnis, ne? Es muss ja auch nicht jedes Erlebnis auf dem Wasser für jeden gleichermaßen geeignet sein. Ja? Also ich finde eine Differenzierung an der Stelle auch gar nichts Falsches. Ja? Also denn wenn auf jedem Schiff, bei jeder Reederei wirklich jede Zielgruppe irgendwie versucht würde, gleichermaßen befriedigt zu werden, am Ende würde man wahrscheinlich keinen richtig zufriedenstellen. Also vermutlich wäre am Ende so ist immer ein Kompromiss. Und wenn ich eben als Zielgruppe für mich auserkoren habe, eher die Paare, ne, die zu zweit Reisenden und nicht die Familien und mein Produkt, jetzt nenne ich es mal doch Produkt, oder mein Schiff, passt dann in dem Fall besser, mein Schiff, so designe von den Infrastruktursachen, von den Farben, von den Möglichkeiten, dass es genau für diese Zielgruppe passt, ja, dann kann ich es eben auch wirklich perfekt machen. Ne? Und von daher sind dann halt vielleicht andere, wie jetzt Disney und Co., die genau das Gegenteil haben, die sagen wahrscheinlich, hey, unser Fokus ist die Familie und nicht das alleinreisende Pärchen. Und dann können sie auch Dinge perfekt machen und alles andere wäre ein fauler Kompromiss. Ja, also von daher, solange man sich dessen bewusst ist, dass es eben diese Unterschiede gibt, denke ich, ist alles gut. Ne?
Genau. Und wie du das vorhin schon so schön sagtest, man muss einfach individuell gucken, was brauche ich, was erwarte ich von meinem Urlaub und dann kann man auch dementsprechend mit einer entsprechenden Beratung genau die richtige Ecke oder die richtige Reederei oder die richtigen Schiffe aussuchen.
Genau.
Definitiv.
So. Jetzt sind wir bei einem letzten Punkt. Beratung würde ich gerne noch eins ergänzen, auch wenn wir es vorhin schon so ein bisschen angesprochen haben. Wenn man plant als Familie und jetzt in den meisten Fällen wird es vermutlich dann auch ein schulpflichtiges Kind dabei sein. Das heißt, man muss in den Ferien reisen. Macht's rechtzeitig.
Oh ja. Ne? Macht's rechtzeitig. Geht zu einem Reiseberater, wenn er nicht zu uns kommt. Ihr könnt zum Oliver oder auch zu mir gehen.
Gerne.
Ihr könnt uns gerne anschreiben, wenn ihr mal was buchen wollt. Wir dürfen auch mal Werbung in eigener Sache machen.
Oder? Ja, also ich meine.
So, haben wir bisher noch nie gemacht. Also, ja?
Okay. Genau.
Also nee, aber es geht mir vor allem darum, geht zu jemandem, der euch erklärt, wie alles funktioniert. Geht zu jemandem, wo euch alle Fragen beantwortet. Und geht zu jemandem, der euch die richtige Reise auch mithilft auszusuchen, wenn ihr ein bisschen überfordert seid von dem ganzen Angebot. Weil nur die Reiseberater Absolut. Und die Leute, die sich damit beschäftigen, die haben schon genug gesehen, um zu sagen, hey, da ist es so, was brauchst du denn?
Und da bin ich wieder an so einem Punkt, jetzt schließt sich nochmal so ein bisschen der Kreis zum Thema Social Media oder Facebook oder Gruppen, wo auch immer. Da lese ich ganz oft Fragen, wo ich denke, hey, das sollte dir doch eigentlich dein Reisebüro, dein Reiseberater schon bei der Buchung entweder erklärt haben oder also wo Leute ihre Reise gebucht haben und mit Fragen kommen. Ich denke, aber bitte, das muss doch eine gute Beratung schon beinhalten. Ja, ne?
Habe ich auch ganz
und, oft. Und da kann ich innerlich nur ganz heftig den Kopf schütteln und denke mir, mein Gott, also vielleicht ganz wichtig zu sagen, ne, wenn ihr bei einem Reiseberater, egal bei wem, ob jetzt bei uns oder bei einem anderen bucht, ihr zahlt nicht mehr, als wenn ihr direkt bei der Reederei bucht oder einem Online-Portal. Am Ende kostet die Reise überall gleich. Ihr habt eher Vorteile
auf keinen,
davon.
Bitte nie online bei den Leuten, Reedereien direkt buchen, weil die beantworten euch Fragen, aber da sitzt ihr erst mal 2 Stunden lang in der Hotline. Also ich habe gerade jetzt in einer Facebook-Gruppe gelesen, oh, nie wieder TUI Cruises. 4 Stunden lang saß ich in der Hotline, um meine Frage zu stellen und sie beantworten sie mir nicht. Dann bin ich wieder rausgeflogen. Ja, warum hast du nicht im Reisebüro gebucht? Dann hätte dir der Berater alles abgenommen und er hätte die Anfragen direkt beantwortet und dann hätte dann auch dein Problem gelöst, das du da hattest.
Genau.
Also bitte.
Macht es nicht, bucht bei den Profis, ganz genau. Und wie gesagt, es kostet euch nicht mehr. Zumindest sollte es das nicht, also nein, es kostet nicht mehr. Punkt. Also ihr habt eher nur Vorteile davon, welcher Art eigentlich auch immer. Ja, genau. Ja. So. Jetzt kommt wieder die übliche Frage, haben wir irgendwas vergessen, was wir bei dem Thema hätten unbedingt...
Das Seemannsgarn so, haben wir unbedingt vergessen.
Okay. Und jetzt unser Seemannsgarn. So, auch wenn wir jetzt schon mitten in unserer zweiten Staffel sind, dachte ich mir, ach
wir
komm...
Wir sind noch bei A.
Nee, ich habe mir heute gedacht, nee, jetzt gehe ich mal zu B über.
Juhu, das B.
So, fang aber mit einem ganz unspektakulären Begriff.
B wie Backbord.
Du hast es erfasst.
Nein. Ja. Direkt ins Blaue geraten.
Genau. Also wir haben auf dem Schiff natürlich wie auch sonst 2 Seiten. Und Backbord bezeichnet in dem Fall vom Heck zum Bug des Schiffes jetzt habe ich zwei neue Begriffe, also von hinten nach vorne schauend auf dem Schiff, die linke Seite.
In Fahrtrichtung
links. In Fahrtrichtung links, das ist sehr schön, genau. In Fahrtrichtung links. Und ja, zum Begriff Steuerbord kommen wir dann irgendwann, wenn wir bei Staffel, ich weiß nicht wann.
325 oder
beim Buchstaben S angelangt sind. Ja.
Heißt im Englischen übrigens, wie heißt es?
Starboard.
Portside, oder?
Also, Backboard, ja. Steuerboard wäre ja. Starboard.
Starboard und Portside.
Portside. Was mich zu der Frage, als ich das Ganze recherchiert ist jetzt falscher Begriff, aber als ich mir überlegt habe, auch das ist ja eine Frage, auf welcher Seite legen denn die Schiffe meistens an? Und der Begriff Portside würde ja naheliegen, dass es immer sozusagen die Backboardseite ist, was natürlich nicht so ist.
Nein.
Denn am Ende entscheidet der Kapitän, der Hafenmeister, der Lotse und das Wetter und was weiß ich nicht noch alles, wie rum das Schiff im Hafen anlegt. Vielleicht gibt es in dem einen oder anderen Hafen eine bevorzugte Seite, aber am Ende kann es halt auf beiden Seiten sein. Ne?
Immer. Also, immer.
Immer. Ja, ja. Ja, jetzt haben wir doch echt wieder über eine Stunde uns hier, ich will nicht sagen verquatscht, aber wir haben über ein spannendes Thema dann doch länger gesprochen, als ich es gedacht hätte. Mhm. Und ich glaube, wir haben vielleicht der ein oder anderen doch ein paar hilfreiche Tipps an die Hand geben können, zumindest hoffe ich es. Und wenn Fragen offen geblieben sind, lasst sie nicht bei euch, schickt uns eine Mail. Kontaktdaten findet ihr auf www.2mann in einem Boot, ausgeschrieben in einem .de natürlich, genau, ausgeschrieben in einem Wort und schaltet einfach wieder den Podcast-Provider eures Vertrauens ein, wenn es dann in 2 Wochen wieder heißt 2 Mann in einem Boot. Und für heute sagen wir Thorsten und Olli, genau. Wir zwei.
Mit Thorsten und Olli, genau. Wollte ich noch sagen. Ja. Wollte ich nicht unterbrechen.
Ja, genau. Macht's
gut. Und ansonsten
gut.
Sagen wir für heute, macht's gut und ahoi.
Alle Mann von Bord. Habe ich doch glatt beim Aufnehmen vergessen, dass ich unser Outro so ungefähr 7 Sekunden vor dem eigentlichen Ende schon starten muss, weil es ja so leise einfädelt, aber okay, sei es drum. Eins habe ich noch, fand ich ganz spannend diese Woche, oder war es letzte Woche schon? Vorletzte Woche. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast von der Hanseatic Inspiration?
Nee.
War ein Artikel in der Presse, dass, also Überschrift, sensationsgierig, Hygiene auf deutschem Schiff alarmiert US-Behörde. Verwesender Vogel unter dem Grill. Das war die Schlagzeile. also ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt ja auch in Deutschland...
Ippen Media oder...
Ja, nee.
Wo also, stand denn das?
NTV.
NTV, oh.
Ja, so zumindest auf den ersten Anstrich seriös, war aber auch in anderen Zeitungen drin. Nein, also ich bin ja jemand, ich komme ja ursprünglich mal aus der Hotellerie und Gastronomie und verfolgte, solange die Seiten noch öffentlich waren oder teilweise in manchen Bundesländern sind sie noch öffentlich, immer gern diese Seiten, wo die Lebensmittelkontrollbehörde, nenne ich sie mal, die veröffentlichten Berichte von Restaurantprüfungen veröffentlicht haben, wo du ja dann teilweise sehen kannst, in welchen Restaurants irgendwelche Hygienemängel und so weiter. Und ich fand es spannend, dass es zumindest für den US-Markt ein vergleichbares Portal gibt, wo die Ergebnisse von Kreuzfahrtschiffen veröffentlicht werden. Aha. Ja, es nennt sich Advanced Cruise Ship Inspection Search und die machen eben Hygienekontrollen an den Schiffen, sowie eben auch an Land und bewerten das von der Punkteskala zwischen 0 und eben 100 Punkten, wobei in dem Fall, konkretes Beispiel eben jetzt die Hanseatic Inspiration, der von TUI Cruises oder Hapag-Lloyd Cruises zu TUI Cruises gehörend, die hatte jetzt bei einer Untersuchung im September eben nur 62 von 100 Punkten, weil unter anderem eben ein verwesender Vogel unter einem Grill gefunden worden ist, Wobei ich sagen muss, ja, sehr sensationsgierig. Ich könnte mir jetzt vorstellen, war wahrscheinlich ein Außengrill irgendwo und da ist ein Vogel hingeflogen. Also, ja, also da wurde aus einer...
Da muss ich jetzt was ergänzen dazu. Also ich habe gerade den Bericht angeschaut, tatsächlich, ja. Eine DPA-Meldung. Ich das Thema ist auch tatsächlich US-Kreuzfahrten für Nicht-US-Reedereien. Ist ganz schwierig. Die FDA, also die amerikanische Gesundheitsbehörde, macht ja, wenn ein Schiff zum ersten Mal in der Saison wieder nach US, im US-Hafen festmacht, machen einen riesen Galama, dieses Schiff wieder klar zu kriegen. Zum Beispiel keine Besteckständer mehr, das ist in den USA verboten und so weiter und so fort. Ja. Das ist, also die machen da einen riesen Aufwand. Es gibt einen Grund, warum AIDA die US-Häfen nicht mehr anfährt aktuell.
Weil man den Aufwand schon
eingestellt hatten. Weil man den Aufwand scheut und auch TUI Cruises tut sich schwer. Die haben extra einen US-Captain mit an Bord, den Todd Bergman, der dann quasi mit den Behörden besser sprechen kann und so. Aber man scheut es wirklich. Und es gibt auch eine tolle Folge von Verrückt nach Meer, wo sie mit der, Amadea in den US-Hafen anlaufen und auch wo die FDA an Bord.
Ich glaube, die Folge habe ich sogar gesehen. Aber ich liebe diese Serie sowieso. Also, wer sie nicht kennt und gerne wer Kreuzfahrt mag, der kennt die Serie sowieso. Ne?
Aber dann kann man, wenn man diese Folge gesehen hat, kann man tatsächlich mal abschätzen, wie die das Schiff von links auf rechts drehen.
Und dass man da was findet, ist wahrscheinlich sehr hochwahrscheinlich. Also ist hochwahrscheinlich. Ne?
Und wenn man da wirklich nicht vorbereitet hingeht und wirklich alles nochmal hochgebohrt hat, die finden alles da. Die schrauben ja sogar Verkleidungen in den Küchen weg und schauen dahinter, ob dahinter Dreck ist. Also so wirklich Bleche, ganze Bleche weg. Höchst interessant. Und jetzt mein Einwand. Tatsächlich werden die US-Reedereien in der Form nicht so sehr kontrolliert. Die sind sehr viel lockerer und sehr viel laxer.
Wobei ich habe mir dieses Portal dann mal aus Neugierde angeguckt, was da so, also es werden nur Schiffe getestet, die eben mal nach Amerika gefahren sind. Ne? Also ich habe da mal unter AIDA geschaut, da findet sich halt dann wirklich nur eine Handvoll Schiffe, also teilweise auch eben Aura Vita, die schon nicht mehr im Dienst sind. Aber war neugierig, was für Scores man da so erzielt hat. Und die liegen wirklich, also teilweise 99, 98, 100, also schon in einem guten, guten Bereich. Was ich, gut, da ist mal ein Ausreißer dabei mit nur 91 Punkten, aber ne, alles in allem ganz gut. Wobei ich aber auch sagen muss, im Großen und Ganzen, jetzt nicht nur von AIDA, sondern wenn ich jetzt mal über die Reedereien hinweg oder über die Schiffe hinweg gucke, das sind schon alles sehr ordentliche Ergebnisse. Und ich würde auch unterstellen, um sozusagen jetzt den Shitstorm jetzt nicht auf uns zu ziehen, ich bin mir sicher, auch bei dieser Hanseatic Inspiration, das ist halt einfach ein Einzelfall. Ne? Ich meine, das war ein Vogel, der sich irgendwohin verirrt. Ich meine, ich habe auch schon auf einem AIDA-Schiff im Beach Club, hat sich auch ein Vogel rein verirrt. Der findet halt nicht mehr raus und irgendwann ist er halt einfach irgendwo in der Ecke und wird vielleicht nicht sofort gesehen. Und wenn prompt dann eine Kontrolle käme, dann liegt da halt der tote Vogel. Ne? Also ich meine, von daher muss man, aber ich fand halt eben diese Überschrift sehr reißerisch, aber ich wollte einfach damit nur sagen, wenn man sowas liest, ich glaube, das muss man einfach mal ein bisschen in eine Relation setzen und gucken, okay, von was sprechen wir hier eigentlich? Und am Ende, wenn man jetzt den Artikel ganz gelesen hat, was man noch so gefunden hat, waren das wirklich Kleinigkeiten. Ne? Also es war schon sehr, sehr kleinlich, würde ich sagen.
Aber ist ja auch so, also tatsächlich fängt ja, sag ja, keine Besteckständer mehr im Buffet-Restaurant, muss alles hygienisch abgepackt sein und es geht ja auch noch weiter, die dürfen zum Beispiel, es gibt ja meine lieblingslange Saunanacht auf der Main-Schiff, wenn man dann in der Sauna, die Sauna exklusiv für sich noch hat, da gibt es normalerweise Bowle und Häppchen und vielleicht Schokofrüchte oder so, dürfen sie in US-Gewässern gar nicht. Das ist hier da Wasser maximal. Nicht mal Tee oder sowas, sondern wirklich nur Wasser und ist nur halb so schön dann in den USA.
Das kann ich mir vorstellen. Aber ich meine, nichtsdestotrotz. Also, da
sind die wirklich sehr streng, ne?
Ja, hat AIDA jetzt ja zumindest mal mit der Weltreise der zukünftigen, also geplanten 25, 26, den Weg wieder Richtung USA aufgemacht. So ja Westküste und Ostküste sogar, also erst Ost, dann West. Und viele hoffen ja, dass danach auch AIDA wieder die Nordamerika-Routen aufnimmt. Ich fände es gut, weil so eine Einfahrt nach New York stelle ich mir halt schon Ah, richtig gut vor. Klischee halt, ne? Klischee, ja.
Habe ich schon gemacht. Oh, sehr geil.
Ja, ja.
Die AIDA war noch schöner, weil die ist ja quasi an der Freiheitsstatue vorbei nach Manhattan reingefahren. Mein Schiff, die liegen ja vor Bayonne, also quasi in New Jersey auf der anderen Seite vom Fluss.
Und ein bisschen weiter weg quasi von der Skyline.
Normalerweise fahren die dann extra noch kurz vor die Freiheitsstatue, machen 180-Grad-Drehung und fahren dann raus.
Ja,
die
also
wären ja quasi schon.
Ich meine, da ist natürlich AIDA klar, als sie damals in den USA waren, lagen sie ja wirklich quasi halt mitten in Manhattan. Man ist vom Schiff runter und war ich privat in New York, nicht auf der Kreuzfahrt, sondern wirklich in New York, und da war die AIDA gerade da. Da kannst du halt einen Ausflug in den Big Apple sozusagen direkt vom Schiff, gehst runter, bist mitten in der Stadt. Ne? Also das war schon richtig
gut. Ja, ist ja genau neben Intrepid Museum und dann läufst du eigentlich nur die Straße entlang, kommst direkt am Times Square raus.
Korrekt, genau. Also es war schon sensationell. Ja. Und ich bin gespannt, ob das dann zu den vielen Änderungen der Ziele oder zu den erweiterten Zielen gehören wird, dann irgendwann auch nach 2026 wieder mehr Nordamerika. Ich fände es gut.
So. Das lasse ich genauso stehen.
Dann für uns bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal.